Ja, Thema dieses heutigen Denknetzfokus ist die Betreuung von Seniorinnen und Senioren durch temporär angestellte Migrantinnen aus Osteuropa, Zentraleuropa. Und wir wollen darüber reden, wie das ist, wie sich das gestaltet für diese Betreuerinnen, die den Haushalten dieser Seniorinnen und Senioren leben. Wir wollen verstehen, warum sich diese Betreuungsform verbreitet, ob wir das gut finden oder nicht gut finden. Sie verbreitet sich. Wir wollen wissen, was das für die Betreuerinnen bedeutet. Vielleicht auch einen Blick werfen auf die Zeit während der Corona-Pandemie, was das denn bedeutete für diese Frauen. Hoffentlich kommen wir auch darauf zu sprechen, wie diese Care-Arbeiterinnen sich für ihre Situation zu wehren beginnen, ob sie da eine Chance haben, sich zu wehren und für eine Verbesserung hinstehen können. Und wir wollen auch miteinander vielleicht anschauen, ob diese Betreuungsform wirklich derart an Boden gewinnen soll oder ob wir uns auch Alternativen vorstellen könnten. Das in etwa, denke ich, wäre so der Inhalt unseres Gesprächs. Ich freue mich zuerst, euch vorstellen zu dürfen. Hier haben wir Sarah Schilliger. Sarah, du bist Soziologin. Du forschst an der Uni Bern, aktuell in deinem großen Forschungsprojekt, auch wieder zu den, zur Situation, zu Mobilisierungsmöglichkeiten, zur Frage, wie gibt es eine Bewegung unter den Betroffenen. Du lehrst unter anderem auch noch an der, ist das die Alice Salomon Hochschule in Berlin, genau, soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession, welch schöner Titel für eine Universität. Du gehörst mit zu den Gründern, denke ich, des Netzwerkes Respekt, der VPOD da aufgestellt hat, etwas sehr Spezielles. Und ja, ich denke, das wäre es mal zu deiner Person. Wir können vielleicht noch später darauf reden. Nein, was ich schon noch sagen möchte, ist, du hast dich schon seit langem mit der Frage beschäftigt, seit mehr als 10 Jahren, denke ich, fast. Deine Dissertation war den polnischen Frauen gewidmet, die sich in dieser Art Arbeit als Pendelmigrantinnen ihr Leben verdienen. Genau, und dann komme ich zu dir, Karin Schwitter. Du bist Assistenzprofessorin am Geografischen Institut der Universität Zürich. Super, dass dort so eine Assistenzprofessur geschaffen werden konnte. Auch du befasst dich seit langem mit diesen Fragen. Hast im Moment, jetzt muss ich auf meinen Zettel achten, auch ein Projekt am Laufen, ein Projekt rund um die Situation der Care-Arbeiterinnen in Europa, denke ich, oder in 3 verschiedenen europäischen Ländern. Du bist Mitautorin des Buchs Gute Sorge ohne gute Arbeit, ein provokativer, aber wahrscheinlich sehr guter Titel, denke ich. Es geht um die Live-in-Care in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr beide seit Jahren im Denknetz aktiv, beide in der Fachgruppe Prekarität, die sich vor allem mit der Situation der Arbeiterinnen in privaten Haushalten, die sich mit dieser Situation befasst. Schön, seid ihr heute meine Gesprächspartnerinnen. Zu mir selbst ein kurzes Wort. Ich bin Ruth Gurni, ich bin auch Soziologin. Habe bis zu meiner Pensionierung als Professorin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften gearbeitet im Departement Soziale Arbeit und bin auch seit langem im Denknetz aktiv, war mal über lange Jahre Präsidentin dieses Denknetzes und jetzt seit mehreren Jahren aktiv in der Fachgruppe Sozialpolitik. Ja, so viel zu uns als Gesprächspartnerinnen, die wir uns unterhalten wollen über diese Situation der Care-Arbeiterinnen. Wir legen den Fokus ja heute auf die Sorge für ältere Menschen, Menschen, die Unterstützung nötig haben im Alltag. Und eure Diagnose ist die einer akuten Sorgekrise in diesem Bereich. Man geht davon aus, dass diese Betreuung und Begleitung von älteren Migrantinnen und älteren Seniorinnen und Senioren für die Familien kaum zu leisten mehr ist, für die betroffenen Familien. Und dass da ein großes Problem entsteht. Vielleicht frage ich dich mal zuerst, Sarah, was ist denn der Hintergrund, dass wir jetzt da jetzt nicht so plötzlich, aber seit Jahren eigentlich schon von einer Sorgekrise sprechen? Was ist da passiert in unserer Gesellschaft?
Ja, das, danke, Ruth. Ich glaube, da gibt es nicht einfach einen Grund. Also es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen gesellschaftlichen Umbrüchen, auch von politischen Hintergründen, die zu zunehmenden Überlastungen führen in den Haushalten, wo es eben betreuungsbedürftige Personen gibt, zu Care-Lücken. Also wir sprechen eigentlich von Care-Lücken in den Haushalten. Ein Grund liegt sicher in den veränderten Geschlechterverhältnissen. Also wir haben eine wirklich eindrückliche Steigerung der Erwerbsquote der Frauen zu verzeichnen in den letzten rund 20 Jahren. Das heißt eigentlich dieses Gratispotenzial im Haushalt, also sagen wir einfach so diese ja weiblichen Care-Arbeiterinnen, die das einfach innerhalb der Familie machen, die stehen einfach nicht mehr so selbstverständlich zur Verfügung. Dieses informelle Pflegepotenzial nimmt ab und vor allem in der Altersgruppe eben der Frauen zwischen 55 und 65, die häufig eben zum Beispiel die Eltern auch oder die Schwiegereltern betreuen. Also da haben wir mal einen Umbruch, der dazu führt, dass es eben weniger Care-Ressourcen gibt in den Haushalten. Das führt dann zu Überlastungssituationen, wenn man eben Erwerbsarbeit und Pflege und Betreuung der Angehörigen miteinander verbinden muss. Und die Schweiz hat hier wirklich auch bisher wenig unternommen, um die Belastungen oder auf eine Antwort zu haben auf diese Belastungen von pflegenden Angehörigen. Dann haben wir es zu tun auch mit einer starken Privatisierung der Verantwortung für diese Arbeit. Also wir haben in der Schweiz verglichen mit anderen Ländern rundherum, in der OECD, haben wir einen massiv hohen Anteil, den die Haushalte selber bezahlen müssen, vor allem für Betreuung. Also das ist in der Schweiz, sind es nur etwa 40%, die durch die öffentliche Hand übernommen werden für Langzeitpflege, und in anderen Ländern, vor allem in skandinavischen Ländern, ist es viel, viel mehr, also zum Teil 90%. Das heißt, die Privathaushalte müssen ganz viel selber bezahlen. Und es ist eben auch so, dass die Betreuung kaum versichert ist. Also wir haben zwar in der Pflege die medizinischen Leistungen, die versichert sind, aber die Betreuung ist kaum versichert. Das heißt, es gibt eine große Belastung für die Haushalte, die sich nicht leisten können, eben selber sozusagen Dienste einzukaufen auf diesem Markt für Care-Dienstleistungen. Und dann haben wir aber auch eine Entwicklung im professionellen Care-Sektor. Und ich denke, das ist auch wichtig, ein wichtiger Hintergrund, weshalb viele dann zunehmend eben nach einer billigeren Lösung suchen auf dem Markt. Wir haben bei der professionellen Pflege, beispielsweise bei der Spitex, gibt es einen enormen Spardruck. Es gibt eine Rationalisierung dieser Arbeit. Das heißt, eine Spitex-Mitarbeiterin kommt in einen Haushalt, macht ihre Aufgaben und ist schon wieder weg. Sie muss alles sozusagen auch aufschreiben, dokumentieren. Alles ist im Minutentakt eigentlich zu regeln. Für diese Arbeit, die eben auch ganz wichtig ist bei der Betreuung von Menschen, für das Zwischenmenschliche, die Kommunikation, all diese Aspekte, bleibt wenig Zeit in diesem stark reglementierten Katalog, in diesem stark reglementierten Ablauf der Spitex. Und das führt auch dazu, dass eben Haushalte sagen, wir brauchen sozusagen genau für diese Care-Anteile eine andere Lösung. Und so kommt es, zusammen natürlich noch mit der allgemeinen Tendenz der demografischen Entwicklung, dass es immer mehr ältere Menschen gibt, kommt es zu einem zunehmenden Bedarf eben nach anderen Lösungen, in Anführungszeichen, nach vor allem marktwirtschaftlichen Care-Dienstleistungen. Und die Live-in-Care-Betreuung, die 24-Stunden-Betreuung, ist ein solches Angebot, auf das eben dann Privathaushalte zunehmend zurückgreifen.
Also diese Live-in-Lösung, du sagst auch, das muss man eigentlich, also das Wort Lösung muss man in Anführungszeichen setzen. Wir werden sicher das noch vertiefen. Diese Lösung drängt sich den Familien fast auf. Magst du, Karin, noch etwas dazu sagen, zu dieser, wie Familien dazu kommen, sich für diese Lösung zu entscheiden? Ist das faute de mieux? Also es gibt wie keinen anderen Ausweg, oder wie siehst du das?
Also Ich denke, einschränken muss man sicher sagen, es ist nicht die Lösung, die die große Masse der Schweizer Familien gewählt hat oder die sie versucht umzusetzen. Das ist eine kleine Gruppe, aber wir sehen ein Phänomen, das wir genauer anschauen müssen, das sich da entwickelt in der Schweiz. Und es ist ganz klar so, dass es oft damit zu tun hat, dass diese Betreuungsleistungen, die ja jetzt zum Beispiel auch von der Spitex oder so verfügbar wären, dass die selber bezahlt werden müssen, die relativ teuer sind. Und das ist oft auch ein Argument, dass sie sagen, wir müssen irgendetwas Günstigeres finden. Gleichzeitig sind es natürlich trotzdem nicht die Familien mit den kleinen Einkommen, die dann diese Lösung machen können, da ist es so oder so zu teuer. Aber es gibt Familien, die dann diesen Markt suchen, mit Agenturen dann in Kontakt treten und sagen, wir versuchen, eine Betreuungsperson aus dem Ausland in unseren Haushalt zu holen. Und das ist genau das Angebot, dass diese kommerzialisierte Betreuungsarbeit in der Schweiz, was diese Agenturen anbieten. Das heißt, das ist meistens eine Person, die aus zentral- oder osteuropäischen Ländern in die Schweiz kommt, die allermeisten davon Frauen, die dann in den Haushalt der Elternperson einziehen und für ein paar Wochen oder wenige Monate pro Stück eigentlich in diesem Haushalt leben und dann da Betreuungsarbeit übernehmen und auch Haushaltsarbeiten.
Weiß man etwas über die Lebensbedingungen dieser Frauen, die dann für einige Wochen, sagst du, vielleicht auch ein paar Monate, einziehen? Was weiß man da? Wie sind die Arbeits- und Lebensbedingungen? Ich bin nicht sicher, wen von euch beiden ich da primär ansprechen.
Vielleicht kann ich da noch etwas dazu sagen. Also die Frauen sind natürlich sehr vielfältig. In den allermeisten Fällen bringen sie keine Pflegeausbildung mit, sondern es sind Ökonominnen oder Lehrerinnen oder haben andere Berufe gehabt in ihren Herkunftsländern und haben aus verschiedenen Gründen nicht mehr die Möglichkeit, in diesem Beruf zu arbeiten oder verdienen zu wenig in diesem Beruf und suchen eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. In vielen Fällen haben sie Kinder, das können auch erwachsene Kinder sein, denen sie beispielsweise eine Ausbildung finanzieren möchten. Sie haben zum Teil auch selber ältere Verwandte, für die sie im Heimatland, im Herkunftsland mit Verantwortung tragen. Also ihre Familiensituationen sind auch sehr vielfältig.
Jetzt weiß ich so aus verschiedenen Aufsätzen, auch von euch, so, dass man ja sehr oft auch sagt, dass die Bedingungen für die Frauen schon auch prekär sind. Selbst gewählt, das ist keine Versklaverei natürlich, die werden nicht dort einfach versklavt und importiert in die Schweiz, so muss man sich das nicht vorstellen, das ist selbst gewählt. Und dennoch sprechen wir von einer, oder sprecht ihr, die ihr das Feld sehr gut kennt, von einer hohen Prekarität der Lebens- und Arbeitssituation. Könnt ihr das uns noch ein bisschen deutlich machen?
Also ich denke, man muss sich das so vorstellen, die Personen, die eben da einziehen in diesen Haushalt, die sind ja rund um die Uhr eigentlich verantwortlich für eine pflegebedürftige Person. Eine Arbeit, die sonst in einem Pflegeheim in 3 Schichten geleistet wird, oder an 8 Stunden, die Person ist rund um die Uhr verantwortlich für das Schicksal dieser Person. Sie lebt mit dieser Person im gleichen 4 Wänden. Das heißt, damit geht einher eine Entgrenzung der Arbeitszeiten. Also wir haben eigentlich nicht einen Feierabend, den man einläuten kann bei diesen Live-in-Care-Verhältnissen. Man ist auch in der Nacht, muss man im Bereitschaftsdienst sein. Die Care-Arbeiterinnen haben teilweise vielleicht 2-3 Stunden am Nachmittag mal Zeit, wenn es gut kommt, wo sie Zimmerstunde haben oder vielleicht auch mal aus dem Haus können, aber sie sind eigentlich sonst stark auch an diesen Haushalt gebunden. Das ist physisch anstrengend, das ist aber auch psychisch anstrengend. Sie haben wenig Privatsphäre. Sie müssen eigentlich aus dem Haus herausgehen, um überhaupt zur Privatsphäre zu kommen, oder? Weil in eigenen 4 Wänden das nicht möglich ist. Also wenn der Arbeitsplatz und der Wohnort zusammenfällt, ist eben diese Diffusion auch sehr groß zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und dann der zweite ist sicher eben der Lohn. Also der Lohn ist tief. Wir haben zwar einen Mindestlohn im Privathaushalt, aber die Agenturen und die Haushalte rechnen dann meistens eben nur einen kleinen Teil dieser Zeit, die Care-Arbeiter im Haushalt verbringen als lohnrelevante Zeit. Das heißt, so 6-7 Stunden pro Tag und der Rest ist einfach sozusagen Gratisarbeit auch wieder. Und das heißt, dass die Frauen so um die 3.000 bis 4.000 Franken verdienen meistens und häufig werden dann noch für Kosten Logis ein beträchtlicher Anteil abgezogen von knapp 1.000 Franken. Also das sind tiefe Löhne für so eine hohe Arbeitslast. Und dazu müssen sie mit diesem Lohn dann häufig ja auch 2 Monate auskommen. Also sie sind einen Monat vielleicht hier, einen Monat im Herkunftsland und in dieser Zeit haben sie ja keinen Lohn. Und sie müssen gleichzeitig auch hier Fixkosten bezahlen und so weiter. Also das, die ökonomische Entschädigung ist auch klein und deshalb ist das auch als eine prekäre Arbeit zu bezeichnen.
Du hast gesagt, diese ständige Präsenz im Haushalt der zu betreuenden Person ist diese Unausweichlichkeit der Konfrontation mit Arbeit, ist etwas sehr Anstrengendes. Auch dieses Zusammenfallen vom Dach über dem Kopf mit dem Arbeitsplatz, das ist ja sehr speziell überhaupt für Hausarbeiterinnen, also diese Livings. Da kommt mir in den Sinn, da müssen wir darüber sprechen, wie das denn war in der Corona-Zeit. Wollen wir den Sprung dahin machen, wo ja plötzlich gewisse Dinge nicht mehr gingen? Also, müssen wir da alles denken? Das vergisst man ja jetzt, wo die Pandemie vorübergehend vorbei zu sein scheint. Vielleicht holt sie uns bald wieder ein. Aber an was muss man sich da denken, wenn es um solche Living-Verhältnisse geht?
Genau, also normalerweise wechseln ja die Frauen, also immer mehr Frauen, wechseln sich in einem Haushalt ab. Sie bleibt vielleicht für 4 bis 6 Wochen und dann kommt eine andere Person, wenn sie eine Pause hat, bis sie wieder in den Haushalt zurückkommt. Und durch Corona sind natürlich diese Wechsel, das sind transnationale Reisen, ja, nach Rumänien, nach Bulgarien, nach Polen, nicht mehr möglich gewesen. Und was passiert ist, dass, also die Haushalte haben keine neuen Betreuerinnen mehr ins Land einholen können und sie haben sofort natürlich mit den bestehenden Frauen, die da waren, gefragt, ja, könnt ihr länger bleiben? Und in den allermeisten Fällen haben die Frauen zugesagt. Einerseits, weil sie, das ist ja auch eine Care-Beziehung, ja, es ist schwierig zu sagen, nein, ich gehe, wenn da eine Person auf mich angewiesen ist. Und das Zweite war, in vielen Fällen hatten sie auch gar keine Möglichkeit mehr, in ihr Heimatland zurückzukehren, weil ja auch die Grenzen zu waren. Und das hat bedeutet, dass einige statt wenige Wochen dann über Monate in diesem Haushalt waren. Und das war eine sehr viel größere zusätzliche Belastung noch. Man muss sich vorstellen, viele der Betreuten sind auch Personen mit Anzeichen von Demenz oder zum Teil sehr stärker ausgeprägter Demenz sogar, indem sie in der Corona-Zeit auch fast nicht mehr diesen Haushalt verlassen konnten. In vielen Fällen haben die Familien auch Angst gehabt, dass sich die ältere Person ansteckt und haben gesagt, ja, ihr braucht gar nicht mehr aus dem Haus gehen, wir bringen euch alles, wir kommen nicht mehr besuchen. Aber das hat auch bedeutet, dass dieser Einschluss in diesem Haushalt zusammen mit der zu betreuenden Person eigentlich fast rund um die Uhr war. Das hat sehr viel zu Erschöpfung geführt. Und das andere war auch, es war eine Krisenzeit, ja, die allermeisten von uns waren daheim bei ihren Lieben und für die Betreuerinnen, die hier weitergearbeitet haben, hieß es natürlich, sie wussten, ich kann nicht heimgehen, wenn meine eigene Mutter jetzt Corona hat, wenn in meiner Familie was ist, ich kann nicht nach Hause. Ja, eine Person hat uns gesagt, wenn mein Vater sterben würde an Corona, ich hätte nicht mal bei ihm sein können. Und diese Distanz eigentlich gerade in Momenten der Krise, das war auch sehr schwierig. Und die Schweiz hat dann sehr schnell die Grenzen wieder geöffnet für Arbeitskräfte, dass sie wieder reisen können. Und man hat dann auch sehr schnell, die Agenturen haben sehr schnell versucht, jetzt neue Arbeitskräfte zu holen und diesen Austausch wieder zu ermöglichen. Das war für die Betreuerinnen einerseits wirklich eine Entlastung, dass die Schicht ein Ende fand, auf der anderen Seite aber auch ein zusätzlicher Stress, weil viele der Transportwege waren immer noch unterbrochen. Viele Frauen haben sehr große Angst gehabt, dass sie sich auf diesen Reisewegen selber mit Corona anstecken würden. Einige von ihnen sind auch im Pensionsalter selber aufgrund ihrer Gesundheitssituation als Risikopersonen. Ja, und in so kleinen Minibussen dann irgendwo diese Reisewege zu machen, war eine hohe Ansteckungsgefahr. Zum Teil war auch gar nicht klar, werden wir über die Grenzen kommen? Funktionieren diese Regionalzüge überhaupt? Also da irgendwo stecken zu bleiben auf dem Heimweg. Und eine große Angst war auch dann die Quarantänebestimmungen. Einige Länder haben Quarantänebestimmungen daheim gehabt. Es gab auch, aber auch welche, da musste man in eine Art Hotel oder Unterkünfte. Und da hieß es, wenn du vorher mit der Corona noch nicht hattest, da bist du nachher ganz sicher angesteckt. Das war auch eine große Angst.
Ja, ich finde das schon eindrücklich und auch wichtig, dass man das zur Kenntnis nimmt. Ich meine, wie eindrücklich diese Belastung für diese Frauen war in dieser Zeit. Hoffen, dass sich das nicht wiederholt. Oder?
Also es zeigt sich eigentlich, sie waren wie diese, man hat oft über essentielle Arbeitskräfte oder unersetzbare Arbeitskräfte gesprochen und diese Betreuenden in Privathaushalten, ja, man hat für die Leute in den Spitälern geklatscht und die waren unsichtbar, aber eigentlich auch unersetzlich in dieser Zeit und sehr viel stärker belastet. Und ich glaube, was uns da auch stark beschäftigt hat, ist die Frage, ja, wie hat man sie dann unterstützt. Und da war tatsächlich diese Unterstützung eigentlich nicht da. Also das betraf vor allem Frauen, die einen Einsatz in der Schweiz hätten machen sollen und dann wegen Corona gar nicht mehr einreisen konnten. Die standen dann, die waren irgendwo in Polen, in Rumänien, standen ohne Arbeit da. Und sämtliche Rettungsschirme, die da die Schweiz für ihre Arbeitskräfte aufgespannt haben, haben für sie nicht gegolten. Ja, weil sie haben ganz kurze temporäre Verträge. Sie sind angestellt nicht, viele von ihnen nicht von Firmen, sondern von den Haushalten. Und damit haben sie die Bedingungen für irgendwelche Kurzarbeitsentschädigungen nie erfüllen können und waren im Prinzip da einfach ohne Lohn auf sich selber gestellt. Und man muss sich denken, meine, viele von ihnen haben sich wirklich gefragt, wie zahlen wir nächstes Mal die Miete, wie zahlen wir unsere Hypothekenrate ab in dieser Zeit, wenn ich gar nicht mehr arbeiten gehen kann.
Ja, unsichtbare Elendsgeschichten. Ne? Es gut, macht ihr sie auch jetzt sichtbar mit euren Artikeln und Publikationen und überhaupt der Thematisierung des ganzen Problems. Während du gesprochen hast, ist bei mir noch wie ein anderer Aspekt aufgegangen. Du hast gesagt, viele dieser Care-Arbeiterinnen mussten während Corona hier bleiben, konnten nicht zurück, das ist das eine, oder diejenigen, die im Herkunftsland waren, konnten keine Arbeitseinsätze leisten und mussten damit auf Einkünfte verzichten. Wenn wir den ersten Fall nehmen, also diese Frauen, die hierbleiben mussten und nicht zurückgehen konnten, hinterließen natürlich im Herkunftsland große Lücken, weil man damit gerechnet hat, die sind dann wieder da und wieder verfügbar, oder wieder dort, wieder verfügbar. Das ist ja schon auch ein Thema, das wir anschauen müssen. Also das eine ist diese Care-Lücke bei uns, also Care-Krise, Care-Lücke bei uns in Bezug auf die Betreuung von Pflege- und unterstützungsbedürftigen Seniorinnen und Senioren. Aber dasselbe gilt natürlich fürs Herkunftsland. Wie sieht das denn dort aus? Also da sprecht ihr, glaube ich, nicht von Care-Lücke, sondern gerade von Care-Armut. Ist das richtig?
Ja, und vom Begriff des Sorgeextraktivismus, den die deutsche Soziologin Christa Wichterich geprägt hat, den ich sehr prägnant finde, weil er eben dieses Ausbeut und diese ausbeuterischen Strategien auch thematisiert. Also jetzt analog zu Extraktivismus bei Ressourcenabbau zum Beispiel kann man auch sagen, die Ressource Care wird eigentlich extraktiviert von reicheren Ländern aus ärmeren Ländern. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das bricht mit diesem Narrativ von dieser Win-Win-Win-Lösung, oder? Man spricht bei 24 Stunden Betreuung, Living Care, häufig davon, ja, das ist ja eine Win-Win-Win, eine gewinnende Situation für alle Beteiligten, für die Person, die nicht ins Altersheim muss und zu Hause alt werden kann, für die Angehörigen, die entlastet werden und für die Care-Arbeiterin, die anscheinend einen guten Lohn in der Schweiz verdient. Wenn wir das jetzt aber eben nicht nur auf die Situation jetzt in der Schweiz beziehen, sondern wirklich das in einem globalen Kontext anschauen, dann sehen wir eben, dass da sogenannte Care-Ressourcen abgezogen werden, die dann in den Herkunftsländern fehlen, dass Care-Lücken entstehen, wenn wir sehen, wie eben Care-Arbeiterinnen dann selber sozusagen nicht mehr zur Verfügung stehen in ihren Familien. Sie haben vielleicht Kinder, sie haben vielleicht auch Eltern, die betreut werden müssen. Und das ist gerade in einem Kontext wie zum Beispiel in Polen, wo die sozialstaatliche Infrastruktur im Altersbereich sehr wenig ausgebildet ist, ist das dann kann das eben dann auch wieder zu großen, also so schwierigen Situationen in Familien führen. So ein Beispiel, das mir in meiner Forschung geblieben ist, ich bin ja auch mitgereist, ich habe ja auch Care-Arbeiterinnen begleitet in ihre Herkunftskontexte. Das war, als ich mit Božena Domanska zusammen ihre Familie besucht habe, ihre Eltern, als sie noch lebten. Sie lebten in einem Altersheim im Osten von Polen, während Božena hier in der Schweiz eine Person 1:1 betreut hat, rund um die Uhr, wurden ihre Eltern zusammen mit 30 Menschen in einem Altersheim von einem Koch und einer Hilfspflegerin betreut. Also das, weil eben auch dort natürlich ganz viele Pflegekräfte abgewandert sind und ja, die Situation einfach so ist, dass diese Care-Arbeitenden fehlen in dieser Region. Und das ist so sinnbildlich für dieses Ungleichheitsverhältnis, oder? Also hier ein 1:1 Betreuungsverhältnis und dort eben eine große Care-Armut in dem Sinn.
Ein riesiges Reichtumsgefälle in Bezug auf Care-Dienstleistungen. Wie erleben das die Frauen selbst? Ist das ein starkes Thema, also ein Schuldgefühl, jetzt verlasse ich meine Familie, also diese Vorstellung, wo gehöre ich eigentlich hin? Zu den Personen, über die hier in der Schweiz, über die Sie wahrscheinlich auch über mehrere Einsätze, das habt ihr vorher gesagt, ein bestimmtes Care-Verhältnis, eine Beziehung entsteht da, die kann man nicht einfach im Stich lassen, aber dann lasse ich meine eigenen Eltern im Stich. Gibt es dazu Stimmen, oder über die ihr berichten könnt?
Das ist tatsächlich ein Riesenthema, dass wir immer wieder viele Geschichten dazu hören. Und ich finde es auch wichtig, dass man das in den Vordergrund stellt, weil wenn ich mit den Familien spreche, die diese Personen anstellen, dann höre ich ganz oft die Geschichte, sie hat es ja so gut bei uns, wir haben so ein schönes Haus und den Garten. Und letzte Woche ist die ältere Person, die sie betreut, 90 geworden, da durfte sie an dem Fest dabei sein und hat getanzt. Und also da wird das sehr idyllisch dargestellt und dabei geht oft vergessen, dass die Betreuungspersonen hier das Leben der anderen leben. In einem Haushalt, der so eingerichtet ist, wie es die ältere Person wünscht, nicht wie ich es gerne leben würde, mit Tagesprogramm, wie es die andere Person wünscht. Und meine eigenen, vielleicht ist der Vater der Betreuungsperson auch gerade 90 geworden und sie war nicht dabei. Und das sind am meisten die Geschichten, die mich jeweils sehr betroffen machen, wenn ich die höre. Also sie erzählen oft, dass sie Geburtstage von Großkindern verpassen. Wichtige Momente in ihrem eigenen Leben, weil sie einfach nicht da sein können. Weihnachten, ja, auch an Weihnachten braucht eine ältere Person Betreuung. Ihre Familie feiert daheim, sie ist hier. Also dieses nicht am eigenen Leben nicht dabei sein und das über Monate hinweg, viele von ihnen sind das halbe Jahr dann in der Schweiz, das ist eine hohe Belastung und das wird oft in diesem Win-Win-Narrativ viel zu wenig eigentlich in Betracht gezogen.
Wie steht es mit dem Austausch der Care-Arbeiterinnen untereinander? Also du hast das gesagt, man ist eigentlich nur noch bei sich, wenn man aus dem Haus geht, wo man die Arbeit leistet. Gibt es da Räume, wo man sich trifft mit anderen, die in ähnlicher Situation leben? Ich glaube, in der Schweiz gibt es so Anfänge von Zusammenschluss, von sich austauschen, was ja eine gewisse Entlastung bringen kann, wenn man das Gefühl hat, man nimmt irgendetwas auch in die eigenen Hände, kollektiv. Gibt es das dazu?
Also die Care-Arbeiterinnen sind natürlich schon untereinander auch vernetzt. Teilweise sind sie schon zusammen in Bussen unterwegs. Sie sind über Facebook vernetzt, über verschiedene soziale Medien. Das ist auch eine Möglichkeit, in der Isolation im Haushalt trotzdem nach außen zu treten, in Kontakt miteinander zu sein. Und dann gibt es auch so Strategien, dass Care-Arbeiterinnen vielleicht im gleichen Quartier, im gleichen Dorf sich treffen, beim Einkaufen abmachen. Wir gehen um diese Zeit noch zum Einkaufen und dann gibt's noch einen Schwatz oder einen Kaffee oder so. Das ist das eine, also diese informellen Netzwerke, die sie haben, trotz eben dieser starken sozialen Isolation. Und dann gab es aber jetzt auch Beispiele eben von einer Organisierung und einem Zusammenkommen von Care-Arbeiterinnen in Basel konkret war das die Kirche, die polnische Kirche, die ein Ausgangspunkt war für diese Organisierung. Die Care-Arbeiterinnen können häufig am Sonntag aushandeln in der Familie, dass sie da mal für drei Stunden aus dem Haus dürfen, um die Messe zu besuchen. Es gibt eine polnische Messe. Und da gibt es nach der Messe Kaffee und Kuchen im Pfarrhaus und da hat eigentlich diese Organisation angefangen. Also ich habe auch da während meiner Forschung mich häufig aufgehalten, habe da viele Frauen kennengelernt und da gab es eben einige Frauen, die dann auch sich wehren wollten gegen diese prekären Bedingungen, konkret gegen eine Agentur. Und das war eigentlich der Beginn auch einer Organisation. Das ist jetzt etwa 10 Jahre her, dass dann ein paar mutige Care-Arbeiterinnen unter ihnen eben auch Bożena Domanska, Agata Jaworska einen Gerichtsprozess gegen eine Agentur geführt haben und dann sozusagen auch eine arbeitsrechtliche Unterstützung gesucht haben und bekommen haben durch die Unterstützung vom VPOD, von der Gewerkschaft VPOD. Das war der Anfang von diesem Respektnetzwerk. Und die Frauen haben da gesagt, was wir wollen, ist eigentlich Respekt. Oder? Respekt für unsere Arbeit, Respekt für das, was wir hier leisten. Und auf Polnisch heißt Respekt auch Respekt. Und das war so der Ursprung von diesem Netzwerk, das, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt war, um eben auch zu zeigen, dass es möglich ist, dass sich Care-Arbeiterinnen auch gewerkschaftlich, basisgewerkschaftlich organisieren können. Weil das sagt man häufig sonst so im internationalen Kontext, ja, diese Care-Arbeiterinnen im Haushalt, die Livins, die lassen sich nicht organisieren. Und es gibt tatsächlich auch nicht so viele solche Erfahrungen.
Da macht die Schweiz mal was vor.
Ja, das ist erfreulich tatsächlich. Wurden wir auch immer wieder eingeladen jetzt, um davon zu erzählen, weil es wirklich, denke ich, ein schönes Beispiel ist. Es ist aber auch nicht untypisch, also in anderen Ländern, gerade auch in Lateinamerika und in den USA, weiß man, dass es häufig eben nicht unbedingt die Gewerkschaften sind, die jetzt den Ausgangspunkt machen für die Organisation von solchen ArbeiterInnen, sondern dass es meistens migrantische Communities sind, dass sie Netzwerke haben schon unter sich und sie dann vielleicht mit einer Gewerkschaft in Kontakt kommen. Das Bedeutende ist sicher, dass sie es geschafft haben, sozusagen aus dieser familiären Sphäre herauszutreten, oder? Wo häufig eben diese Rechtsansprüche wenig geltend gemacht werden können und dass sie ausgetreten sind aus der privaten Sphäre und in die Öffentlichkeit getreten sind und mit eigener Stimme sozusagen gesagt haben, wir haben auch Rechte, für uns sollten die gleichen Rechte gelten wie für diejenigen hier in der Schweiz und wir wollen diese Rechte geltend machen, auch eben über Gerichtsprozesse und sich als Rechtssubjekt sozusagen dadurch auch.
Das ist ja auch interessant, wenn es dann, wenn es bis in die Gerichte geht. Und ich glaube, da gibt es ja sogenannte Leiturteile. Das wäre noch spannend, da noch etwas dazu zu hören.
Vielleicht kann man noch etwas sagen, was Sie erreicht haben mit diesen mit den frühen Gerichtsprozessen ging es oft auch darum, dass einfach diese Stunden, die Sie im Haushalt gearbeitet haben, die aber nicht auf Ihre Arbeitsabrechnung aufgetaucht sind. Ja, Sie haben auf Ihre Arbeitsabrechnung 6 oder 7 Stunden am Tag gearbeitet. Tatsächlich waren es aber viel mehr. Und dass diese Überstunden sozusagen, dass sie für die tatsächlich noch bezahlt werden. Das war eine ganz große Forderung und da haben sie auch wichtige Prozesse gewonnen, wo sie nachher im Nachhinein noch diese Stunden bezahlt gekriegt haben. Und das ist natürlich jetzt auch, das Respektnetzwerk existiert inzwischen seit fast 10 Jahren, der Ort, wo sich dann die Frauen zusammensetzen, gegenseitig auch einander überhaupt aufklären, was sind denn die Rechte, die ich habe im Haushalt, wie muss ich das dokumentieren, wie lange ich überhaupt gearbeitet habe, um später auf die Familie zuzutreten und zu sagen, ja, aber das stimmt was nicht überein, ich arbeite hier mehr Stunden, als ich bezahlt werde, da müssen wir etwas machen. Und da sind jetzt natürlich auch seit diesen Leiturteilen, wo eigentlich klar wurde, diese Stunden müssen bezahlt werden, haben viele Betreuerinnen da auch mit ihren Familien, nicht alle vor Gericht, sondern auch zum Teil im Austausch aushandeln können, dass diese Stunden bezahlt werden oder mindestens ein größerer Anteil davon.
Das war natürlich zentral, dieses Empowerment, oder? Also in diesem Netzwerk drin, dass sie sich gegenseitig einerseits das Wissen um die Rechte, aber dann eben auch dass man sich gegenseitig auch ermächtigt, um das einzufordern, weil es so schwierig ist im Haushalt. Die Person, die man betreut, ist vielleicht eben auch die arbeitgebende Person, und gegenüber dieser Person Rechte einzufordern in diesem intimen Setting, das ist etwas extrem Schwieriges, oder? Das kann häufig dann als Liebesentzug oder Distanzierung gewertet werden durch die betreute Person. Und da haben auch die Care-Arbeiterinnen im Respektnetzwerk sich gegenseitig auch Geschichten erzählt, wie sie das gemacht haben, wie sie vielleicht eben Freizeit auch ausgehandelt haben und sich so gegenseitig eben dann auch empowered sozusagen, ja.
Und ihr habt Kenntnis davon, dass da wirklich jetzt auch etwas in Gang kommt, dass da die Frauen wirklich auch besser bezahlt werden. Da gibt es also wahrscheinlich nicht auf breitester Front, aber es ist doch genug, um wieder anderen Kolleginnen Mut zu machen, das einzufordern und klarzumachen, dass das möglich ist.
Man muss natürlich sagen, oder diese Netzwerke, die sind oft einerseits lokal und andererseits verbreitet sich das Wissen eben auch über soziale Netzwerke, dass auch Leute, die jetzt nicht vor Ort in Basel sind, zum Teil davon profitieren können, sich informieren und da auch angeschlossen sind. Aber es gibt natürlich immer noch sehr viele Orte, oder die Verhandlungsposition im Haushalt der Betreuerin ist sehr eine ungleiche. Ja, sehr oft wird ihnen vorgeworfen, wenn sie sich wehren, dass sie zu wenig dankbar sind für den Job, den man ihnen hier anbietet, und dass sie sehr leicht auswechselbar sind. Ja, wenn es dir nicht gefällt, dann geh zurück nach Polen, dann suchen wir uns jemanden anders. Und das macht ihre Situation schwierig. Aber es ist jetzt diesen Anfang Jahr ein weiter wichtiger Entscheid herausgekommen, der von der Gewerkschaft VPOD angestrebt wurde, vor Gericht, wo das Bundesgericht entschieden hat darüber, ob in welchen Fällen denn das Arbeitsrecht eingehalten werden muss. Und das ist vielleicht spezifisch gar nicht so breit bekannt. Das Arbeitsrecht oder das Arbeitsgesetz wurde ursprünglich für Fabrikarbeitende natürlich ausgearbeitet. Man hat damals den Haushalt ausgenommen und gesagt, für Personen, die im Privathaushalt arbeiten, damals Knechte, Mägde, Dienstbotinnen, gilt das nicht. Und das ist bis heute der Fall. Und jetzt wurde geklärt, ja, aber was ist jetzt, wenn die Person nicht vom Haushalt angestellt ist, sondern von einer Agentur, also einer Firma, in den Haushalt verliehen wird? Und da hat das Bundesgericht jetzt tatsächlich entschieden, dann gilt das Arbeitsgesetz. Und das bedeutet, dass mehr Sachen eingehalten werden müssen. Also wir haben eine Höchstarbeitszeit von 50 Stunden pro Woche. Wir haben eine zusammenhängende Ruhezeit jeden Tag, die 11 Stunden betragen muss. Also man kann nicht jemanden bis um 11 Uhr abends arbeiten lassen und morgens um 7 geht's wieder los. Und es gibt auch eine Bestimmung, dass irgendwie lang darf jemand auf Pike sein. Also sozusagen muss abrufbar sein und sofort arbeiten können. Und das sind 7 Tage innerhalb eines Monats und nur ausnahmsweise 14 Tage. Und das bedeutet natürlich, dass man nicht mehr einer einzelnen Person über Wochen die Verantwortung für eine betreuungsbedürftige Person übertragen kann, ohne dass die eigentliche Pausen dazwischen hatten. Es macht dieses Modell, dass ich eine Person eigentlich rund um die Uhr beschäftige, im Privathaushalt nicht mehr möglich.
Das ist eine gute Perspektive, an und für sich, formal gesehen, eine super Perspektive. Jetzt braucht es natürlich die Umsetzung dessen, oder? Und da muss bekanntlich ja irgendwie auch die Politik aktiv werden und sagen, da gibt es diesen Leitentscheid, dieses Leiturteil, dass das Arbeitsgesetz gilt. Wie schätzt ihr das ein? Was können wir da erwarten seitens der Politik? Wie optimistisch seid ihr da? Wie viel Power braucht es da, dass da was geht?
Also wir im Moment sehen wir noch nicht so viel und wir gehen davon aus, dass es wirklich jetzt noch ein bisschen Zeit braucht, bis das auch in der Umsetzung ist. Also einerseits ist es sicher am Staatssekretariat für Wirtschaft, am SECO, das prüft die Verträge der Verleihfirmen, wenn die eine Verleihbewilligung haben wollen, um in der Schweiz ihre Dienstleistung anbieten zu können. Und da erwarten wir sicher, dass sie diese Bewilligung nochmal anschauen und sagen, ist das jetzt unter der neuen Rechtsprechung überhaupt noch ein Vertrag, den wir so diese Verleihbewilligung weiter aufrechterhalten können. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Kantone gefragt. Sie sind, haben die Aufsicht über die Arbeitsbedingungen. Und da gehört auch der Privathaushalt dazu. Und da werden jetzt sicher auch die kantonalen Arbeitsämter gefragt sein, dem nachzugehen und dem Nachachtung zu verschaffen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir erst noch erwarten, dass das jetzt passiert und es sicher auch noch weiterhin öffentlichen Druck auch braucht, dass es umgesetzt
wird. Also ohne Mobilisierung der Gewerkschaften und der Care-Arbeiterinnen selber wird dann wahrscheinlich auch nicht viel passieren, oder? Weil es ist natürlich am einfachsten, einfach so weiterzumachen, ist am billigsten, wenn das einfach ins Private abgeschoben wird und sozusagen unreguliert bleibt oder wenig reguliert bleibt.
Ja, es braucht da wahrscheinlich so eine Doppelstrategie, Mobilisierung und parlamentarische Arbeit auf kantonalen Ebenen und so weiter, dass dieses positive Signal, können wir mal sagen, mindestens vom Bundesgericht, dass da daraus etwas Gutes auch wirklich passiert. Ich möchte langsam mit euch zum Schluss kommen von unserem Gespräch. Wir haben jetzt ja viel auch über die Problematik dieser Living-Geschichte gesprochen. Dass eben so diese Win-Win-Win-Sache und es ist doch alles gut und eine super Lösung und so weiter, dass das ja wahrscheinlich eben nicht so rosig aussieht, wie das zum Teil von bestimmten Interessengruppen dargestellt wird. Wenn die Live-In-Betreuung mit mehr oder weniger billigen Kräften aus den ärmeren Ländern Europas nicht die Lösung ist, wohin müssen wir schauen für Lösungen? Denn wir haben da eine Care-Lücke. Was seht ihr da? Wohin gehen die, mindestens mal die Fantasien oder die Überlegungen, wohin es da gehen kann? Darf ich?
Möchtest du zuerst?
Also es gibt, ich würde deine Einschätzung teilen, oder? Es kann nicht die Lösung des Problems sein, dass jetzt jede ältere Person in der Schweiz von einer polnischen oder rumänischen Betreuungsperson betreut wird. Das geht gar nicht auf. Also es ist völlig klar, dass wir andere Lösungen finden müssen. Und da geht es natürlich auch in die Richtung der Frage, ja, kann eine Gesellschaft überhaupt funktionieren, wenn alle erwachsenen Personen zu einem so großen Teil in der Erwerbsarbeit sind, auch mit dieser intensivierten Erwerbsarbeit, oder wo wir oft nicht wissen, wann habe ich am Abend Feierabend, wann arbeite ich die nächste Woche, also dass so viele Ansprüche auch so einen großen Teil des Lebens in Anspruch nimmt. Und da gibt es ganz spannende Ideen, die entwickelt wurden, wie wir eine Caring Society, also eine Gesellschaft werden können, in der die Betreuung für andere Menschen, der die Sorgearbeit für andere Menschen einen viel größeren Stellenwert haben kann und nicht unter die Erwerbsarbeit zurückfällt. Also wie wir diese Care-Lücke eigentlich füllen können.
Ja, ich glaube, das ist ganz zentral, was Karin sagt. Ich denke, das ist auch eine Debatte, die geführt wird, natürlich auch in feministischen Kreisen, feministische Ökonomie. Wie können wir diese Arbeit anders organisieren? Und ich denke, es kann nicht die Lösung sein, dass wir einfach sagen, wir müssen diese Care-Arbeit einfach sozusagen ökonomisieren. Also wir müssen es an den Markt delegieren, oder? Also das ist klar. Es kann nicht darum gehen, dass einfach alle diese Arbeit in den bezahlten Bereich verschoben wird, in dem Sinn an einen Markt verschoben wird. Sondern eben es müssen Bedingungen geschaffen werden in unserer Gesellschaft, dass eben diese Care-Arbeit auch geleistet werden kann, dass Zeitressourcen da sind, dass Menschen auch ihre Angehörigen, ihre Freunde unbezahlt im Privaten vielleicht auch betreuen können, aber dann mit einer sozialen Absicherung und mit einer Arbeitszeitverkürzung. Also die Bedingungen müssen geschaffen werden, dass man wählen kann zwischen, will man sozusagen die Care-Arbeit selber leisten oder will man sie in einem öffentlichen Setting durchführen, aber nicht, dass es einfach diese Lösung, die jetzt momentan eigentlich durchgesetzt wird, dass es einfach an einen Markt delegiert wird, oder? Weil dann hat es natürlich auch den Aspekt, dass es einfach extrem davon abhängt, wie viel Einkommen, wie viel Vermögen ist da, ob man sich diese Care-Dienste auf dem Markt einkaufen kann oder eben nicht. denke, das ist ein zentraler Aspekt. Und wie du sagst, Caring Society, es braucht ein Umdenken. Eigentlich müssen wir die ganze Wirtschaft in dem Sinn auch von dieser Care-Perspektive her umdenken und umgestalten, damit gute Bedingungen geschaffen werden und damit eben nicht diese prekären Arbeitsbedingungen überhand nehmen.
Ich denke, in einem ersten Schritt heißt das, wie du gesagt hast, ganz sicher, dass wir die Länge der Erwerbsarbeit, also die Stunden, die wir pro Woche in einem Standarderwerbsverhältnis, die wir arbeiten, reduziert werden muss. Und zwar nicht nur für die Frauen, ja, die oft jetzt schon Teilzeit beschäftigt sind, sondern vor allem auch für die Männer, dass sie auch verstärkt diese Arbeit übernehmen können. Und das Zweite ist sicher auch, in welchem Setting können Menschen betreut werden? Es gibt ja manchmal einen Moment, wo wie Angehörige, wo es so viel Betreuung braucht, zum Teil auch rund um die Uhr, wo das eigentlich Angehörige nicht mehr leisten können. Und ich glaube, da ist sicher nicht die Lösung der eigene Privathaushalt, sondern da denken wir nach auch über neue Formen von Betreuung. Da ist sicher das Altersheim eine Lösung, wo wir diskutieren müssen, was ist gute Betreuung in einem Altersheim? Also wie müssen Altersheime ausgestattet sein mit Personal, dass wir mit gutem Gewissen unsere Elternangehörigen da leben können? Und das Zweite sind auch neue Wohnformen, wo man in kleineren, sagen wir, Pflege-WGs, also so kleinere Setting mit mehreren Personen, die Betreuungsbedarf haben und einer Pflegeperson, die vor Ort ist, sich arrangieren kann, wo das vielleicht ein bisschen wohnungsähnlichere Settings sind, weniger groß als jetzt beispielsweise ein Altersheim, wo aber auch die Pflege, das Pflegepersonal natürlich in Schichten arbeitet und nicht rund um die Uhr dann zur Verfügung steht. Und ich glaube, da gibt es auch ganz spannende Entwicklungen und neue Formen, die da gerade ausprobiert werden. Ob die sich durchsetzen, hängt immer auch von der Finanzierung ab. Also die Betreuung braucht eine Finanzierung und das ist in der Schweiz noch nicht gelöst. Da kann man nicht einfach darauf vertrauen, dass das die Familien bezahlen. Nicht jede Familie hat die Möglichkeit, das zu machen.
Und ich denke, das ist sowieso ein zentraler Aspekt. Es braucht eigentlich viel, viel mehr Geld in diesem Bereich. Also die ganze Care-Ökonomie ist einfach total unterfinanziert. Das würde auch heißen, mehr Geld für die ambulante Pflege, damit die eben nicht mehr so unter einem Druck arbeiten können müssen, dass sie eben auch Zeit haben, sich um die Bedürfnisse der betreuten Personen zu kümmern. Und ja, ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Forderung, dass es einfach für diesen Care-Sektor auch mehr öffentliche Finanzierung gibt, die natürlich über Steuern finanziert werden muss.
Genau, also viel zu tun auf dem Weg in das, was wir Care-Gesellschaft nennen wollen und nennen müssen, wenn wir zu menschlicheren und nicht ausbeuterischen Wegen, auf ausbeuterischen Wegen unsere Care-Krise lösen wollen. Es bleibt viel zu tun. Schön seid ihr dran. Ich danke euch ganz herzlich fürs Gespräch. Ich fand es total spannend. Vielen Dank nochmals.
Danke dir.